Guten Morgen. Ah, ihr seid da und wach und cool und ist gut, dass Deutschland ausgeschieden ist, dann sind wir nicht so müde. Gestern wäre ja Fußball gewesen, aber sie sind schon zu Hause. So, jetzt habe ich meinen Schmerz verarbeitet. Jetzt geht's los, oder? Ja, danke, Henrik. Ah, hilf mir. Erstmal noch ein herzliches Willkommen an unsere Freunde in Triangel. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich heute Morgen. Ihr habt euch zu unserem Gottesdienst zugeschaltet. Wollen wir das mal ganz praktisch tun? Genau. Großartig. Und ist doch schön, wenn wir Freunde haben, oder? Ja, genau. Genau. Okay, leider gibt es keine neue Zugstory, außer dass ich 3 Stunden Verspätung hatte. Punkt. Ohne Kommentar. Okay. Und dann steigen wir ein. Manche von euch wissen das, oder vielleicht wahrscheinlich die meisten von euch wissen das. Über die Sommerzeit haben wir eine neue Predigtserie, auf die wir uns maximal freuen, weil es ist so eine gute Botschaft. Und jetzt sitzt ihr an der Kante eures Stuhles und sagt, was ist denn die gute Botschaft? Die gute Botschaft ist, Gott hat einen Namen. Und dieser Name ist für dich. Und dieser Name ist über allem. Und dieser Name ist großartig. Und dieser Name ist wunderbar. Und dieser Name steht über allen Namen. Und wir werden uns diesen Namen anschauen. Der Name Jesus, in dem das Heil ist. Und es gibt keinen anderen Namen, sagt die Bibel, in dem die Menschen glücklich werden sollen. Interessant. Es gibt keinen anderen Namen. Und wir gehen mal rein und ich nehme dieses letzte Lied. Danke, Sabrina, für deine tolle Auswahl heute Morgen. Ich nehme die letzten Zeilen, ein Stück vom Himmel. Weil die Bibel, sie gibt uns nicht alle Klarheit, aber doch manche. Und manchmal schiebt sich die Wolke ein bisschen zur Seite. Und wir wollen mal rein diven heute Morgen. Und manchmal wird es vielleicht ein bisschen, dann bitte ich dich einfach am Ball zu bleiben. Weil wir legen Grundlage für die nächsten, für die 6 Wochen, die wir jetzt vor uns haben. Und wir steigen mal ein, weil alles hat seinen Anfang irgendwo. Und wenn ich Dinge verstehen möchte, wenn ich ein Stück vom Himmel erwarte, das, was wir alle heute Morgen so gesungen und ausgedrückt haben, von unserem Herzen her, ich will dich erkennen. Und manchmal wissen wir, wow, das ist ganz schön schwierig in manchen Situationen, Gott zu erkennen. Wenn so ein Erdbeben, wenn so eine Erschütterung in unser Leben kommt, dann ist es manchmal brutal schwer. Ja, wo bist denn gerade? Und da, wir gehen von dieser Bibelstelle aus, die uns auch die nächsten 6 Wochen begleiten wird, aus 2. Mose 24, Vers 4 bis 7. So hieb er, also Mose, 2 steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die 2 steinernen Tafeln in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab, und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskinder an der 3. und 4. Generation. Und der Aufbau mit diesem Vers sieht folgendermaßen aus. Heute Morgen wenn wir uns mit den ersten Worten dieses Verses beschäftigen. Jahwe, Jahwe Gott, Punkt. Nächste Woche werden wir über die Barmherzigkeit und die Gnade und das langsam zum Zorn sprechen und den Reichtum an Gnade und Treue. Und dann werden wir bei der Auslegung dieses Verses enden mit dem, hört sich ja schon tricky an, was meint Gott damit, der Schuld sühnt? Werden wir, dann müsst ihr einfach ein bisschen Geduld haben oder im Urlaub danach gucken oder whatever. Auf jeden Fall heute Morgen geht es um die, ich möchte ein bisschen Intro geben und geht es um die ersten drei Wörter. Ganz kurze Gedanken heute Morgen. Der erste Gedanke ist entdecken. Der zweite Gedanke ist, Gott kommt vom Berg. Gott kommt vom Berg. Und wir fangen an mit dem Entdecken, warum Gott kann manchmal sehr geheimnisvoll sein, sehr vage, sehr schwer fassbar, sehr schwer fassbar und kaum zu greifen und kaum zu begreifen. Und ich finde das klasse hier, Mose war anscheinend ein sehr mutiger Mensch, weil auf dem Berg, da war eine Wolke. Und wenn du, die Bergsteiger kennen das, wenn du Berg besteigst, dann musst du manchmal in die Wolke hinein, ohne zu wissen, was ist denn in der Wolke? Und manchmal ist es mit unserem Glauben ganz genauso. Wir müssen in die Wolke, in das Unbekannte, in das, was nicht offensichtlich, offenbar vor Augen ist. Wir müssen dort hinein und dann werden wir sehen. Aber wir wissen nicht, was wir sehen, bevor wir nicht in die Wolke hineingehen. Und deshalb in Zeiten, in denen es so unsicher ist, ja, wer ist denn Gott überhaupt? Wer ist denn dieser Gott? Wer hat denn nun Recht? Wo alles erschüttert wird in unserer Kultur, Gesellschaft, da stellt Gott sich Mose auch vor. Und Mose hat so einen Ruf auf seinem Herzen und das geht so Hand in Hand mit dem, was wir gesungen haben. Er sagt in 2. Mose 33, da sagt er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will nicht wissen, ob du 1,90 Meter oder 3,50 Meter groß bist und wie viel du wiegst und was deine technischen Daten sind, so ein Datenblatt, wie viel Watt und Volt und so weiter, sondern ich will dich kennen. Das wird gleich noch offensichtlicher an der Begegnung am brennenden Dornbusch. Da gehen wir dann auch noch hin. Ich will dich sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Immer wenn die Bibel von Herrlichkeit spricht, Herrlichkeit ist alles, was dich ausmacht. Alles, was Gott ausmacht. Sein ganzer Charakter, seine ganze Persönlichkeit bedeutet seine Herrlichkeit. Und als Mose das gebetet hat, das war ein Schrei seines Herzens. Und ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal vor Gott geschrien, gerufen, gekniet, gelegen, sonst was gemacht hast. Und dieses Gebet in deinem Herzen war, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mir fällt es schwer zu vertrauen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich weiß nicht, wohin mit mir und mit den anderen Menschen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich weiß nicht, warum du da hörst und da nicht hörst, aber eines will ich, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich dich erkennen. Ich will dir begegnen in dem tiefsten, in dem innersten Sein deines Wesens und ich will es für mich erkennen und dir begegnen. Wie du über Gott denkst, und wir orientieren uns ja an einem Buch von John Mark Comer. Gott hat einen Namen. Und wir haben dich eingeladen, dieses Buch parallel zu lesen oder danach, oder vielleicht hast du schon durchgelesen. Gott hat einen Namen. Und er sagt einen Satz, was du über Gott denkst, bestimmt dein Leben oder wie du über Gott denkst, bestimmt dein Leben. Ein Satz, mit dem bin ich oft abends eingeschlafen und morgens wieder aufgewacht, weil ich ihn versucht habe zu greifen. Was macht denn dieser Satz? Und er schreibt darüber, dass dieser Satz oder diese Wahrheit so wichtig ist. Dein Konzept über das, was du glaubst, bestimmt dein Leben, gibt deinem Leben entweder Inhalt oder auch nicht, Sinn oder auch nicht und Richtung oder eben auch nicht. Also er schreibt, dass das Gottesbild eines Menschen weitreichende Auswirkungen hat auf seine Werte, auf seine Entscheidungen und auf seine Sicht zu sich selbst oder seine Beziehung zu sich selbst und meine Beziehung nach außen. Ich habe mal vier Bereiche aufgeschrieben, warum es so wichtig ist, zu wissen, wem wir da folgen, wem wir glauben, weil es ist ja nicht nur eine Unsicherheit da, wenn ich so mal jemanden in der Stadt frage, was denkst du denn über Gott? Und manchmal mit den Ohren schlacker, was Menschen alles glauben oder auch nicht. Aber auch unter uns Christen. Da denken wir, brav sein ist, so gefalle ich Gott. Alles erfüllen, so gefalle ich Gott. Oder irgendwie, ja, irgendwie immer unterm Radar laufen, dann gefalle ich Gott. Oder ich habe so ein Konzept von Gott, ja, der sorgt dafür, dass es mir nur gut geht. Der andere hat ein ganz anderes Konzept, auch als Christ manchmal, wehe, ich mache was falsch, Strafe folgt auf dem Fuße. Auch das gibt es. Und deshalb ist es so enorm wichtig, die Grundsubstanz, die Luft, die wir atmen, geistlich atmen. Wie ist eigentlich Gott? Und wer, was ist das? Wer ist er? Kill the spider. Okay. Wer ist er für mich? Und so vier verschiedene Ebenen habe ich mal. Es gibt sicherlich mehr. Wie ich Gott sehe, prägt mein Menschenbild. Die Sicht auf mich selbst, wer bin ich? Wenn ich Gott als liebevoll und barmherzig verstehe, bin ich zu mir auch liebevoll und barmherzig. Und bin ich zu Menschen auch liebevoll und barmherzig. Wenn ich denke, ich bin der größte Loser, dann werde ich mich so behandeln und andere Menschen auch so behandeln. Wenn ich Gott als streng und unnachgiebig und rechthaberisch sehe, dann werde ich genau so unterwegs sein, dann auch noch im Namen des Herrn. Also mein Menschenbild hängt davon ab, wie sehe ich denn Gott? Und wenn ich dieses Menschenbild habe, Gott ist so abgewandt, so unpersönlich, dann lebe ich genau so. Dann fällt es mir wahnsinnig schwer, mich auf Beziehung einzulassen, mich auf Nähe einzulassen. Das Zweite, was ich aufgeschrieben habe, sind Werte, Ethik habe ich es genannt. Ethik, hört sich gut an, ne? Ethik und Entscheidungen. Mein Gott prägt und unser Gott prägt unsere Werte, unseren inneren, ich nenne es auch gern, unseren inneren Kompass. Wie entscheide ich, wie treffe ich meine Entscheidung? Wie sind die Parameter, welchen Rahmen ziehe ich? Was ist meine innere No-Go-Area? Und was ist meine Go-Area? Ethik, Werte, Werte gesteuert zu sein. Unser Gottesbild beeinflusst, was jemand für richtig oder auch falsch hält. Und es kann motivieren, ehrlich zu handeln. Integer zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Das Dritte, worauf das Gottesbild Einfluss hat, ist unser Umgang mit Krisen. Ganz wichtig, ein Mensch, der Gott vertraut, nicht alles versteht, aber ein Mensch, der Gott vertraut, kann im Leid Leben und Hoffnung und Sinn und Zuversicht entdecken. Deshalb heißt es entdecken. Umgang mit Krisen Da siehst du ganz oft, wie ist das Bild, das innere Bild, wie ist der innere Kompass eines Menschen, wenn er in einer Krise ist, wenn er in einem Sturm ist. Was treibt mich dann rum, wenn die Dinge nicht mehr so wie gewünscht auch laufen? Dann das vierte und letzte, der vierte letzte Bereich, unser Lebensziel. Unser Gottesbild prägt unsere Antwort auf Fragen wie, warum lebe ich? Wohin lebe ich? Wofür setze ich meine Kraft, meine Zeit, mein Geld ein? Was soll das Ganze? Wofür gebe ich mein Leben? Wir haben es vorhin gesungen, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Herz. Und daraus leiten sich dann verschiedene Dinge ab, weil er beruft mich, Dinge hier auf dieser Erde umzusetzen und ein Segen auch zu sein. Und deshalb ist es so wichtig, mega wichtig, hey, was ist mein Bild von Gott? Wenn ich dich fragen würde, welchen Namen trägt dein Gott? Kannst du heute Nachmittag mal aufschreiben. Ja, der Gott im Alten Testament ist halt der fürchterliche, schreckliche. Und der im Neuen Testament, das ist der Kuschelbär und der Daddy. Aber so ist es doch gar nicht. Sondern von Anfang an ist Gott der eine Gott, der sich uns Menschen vorgestellt hat und vorstellen möchte. Und deshalb, Gott kommt vom Berg. Und Mose entdeckte, der Gott seiner Väter ist nicht ein Etwas, sondern ein Jemand. Hallo. Gott ist viel mehr als Segen. Gott ist viel mehr als Leben. Gott ist viel mehr als Hoffnung. Er ist das alles, er ist das und er gibt das. Aber die Essenz ist viel größer, viel stärker, viel mehr und viel durchdringender. Jeder Name, auch dein Name, jeder Name von uns trägt etwas, hat eine Bedeutung. Und ich glaube, durch diese 6 Wochen, Gott möchte uns, dass Gott uns an einen Punkt bringt, dass wir erkennen, sein Name trägt uns. Wir tragen nicht nur einen Namen, sondern wir sind getragen von dem Namen, der über allen Namen ist. Wir sind getragen durch dick und durch dünn, durch alles hindurch. Und das ist das, was Mose entdeckt hat. Um etwas zu verstehen, zweiter Gedanke, müssen wir an den Anfang gehen. Und wir sehen Gott als den Schöpfergott. Und wir sehen, dass Gott von Anfang an, wir sehen, dass Gott ein beziehungsorientiertes Wesen ist. Er ist kein Etwas, irgendwie, ja, das ist die Energie oder eine Energiequelle oder irgendwie systematische Theologie, so wichtig das ist und so sehr wir das manchmal mehr, manchmal weniger lieben, systematische Theologie, sondern er möchte gekannt werden. Und wir sehen im Alten und im Neuen Testament, er redete mit Menschen wie zu einem Freund. Und darf ich dir eine Frage stellen, gleich zu Anfang? Auf welcher Ebene möchtest du mit Gott leben? Ist er dein Freund? Ein Freund in guten und in schlechten Zeiten? Ein Freund, von dem du weißt, dem kannst du vertrauen, auch wenn er dich mal nicht irgendwie richtig versteht? Oder wenn du ihn nicht richtig verstehst, er ist und bleibt dein Freund. Mit Mose redete er vertraulich wie mit einem Freund. Und dann sehen wir die Schöpfung. Gott hat einen Namen. Gott hat einen Namen und zwar der Schöpfergott. Er ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat sich offenbart durch das, was gemacht ist. So sagt es der Römerbrief, der Paulus im Römerbrief. Gott offenbart sich durch das, was er gemacht hat. Dann sehen wir in 1. Mose 12 seine Geschichte mit Abraham. Erstmal, Gott gibt Abram einen neuen Namen, Abraham. er gibt seiner Frau einen neuen Namen, Sarai. Sarah. Und er stellt sich Abraham vor als der Ich bin El Shaddai. Ein interessanter Name. El Shaddai bedeutet, ich bin der oberste aller Götter, aber noch so viel mehr. Ich bin, wörtlich übersetzt heißt es, der Allgenügsame, der genug ist. Und das steht nicht irgendwo im Neuen Testament, sondern das sehen wir, wenn wir die Spuren Gottes nachgehen, seit der Schöpfung oder von der Schöpfung an, dann sehen wir, wie sich das Verständnis über seinen Namen entwickelt, wie in einem Prozess. Er offenbart sich durch die Schöpfung. Er offenbart sich Abraham als El Shaddai oder auch als El Olam, der ewige Gott. Und dann ändert sich in der Beziehung zu Mose etwas. Der Schöpfer begegnet Mose in einem brennenden Busch. Das ist so eine Story, ich weiß nicht, ob du die magst oder viele Fragen hast zu dieser Geschichte. Auf jeden Fall, Gott offenbart sich durch einen brennenden Busch. Ist ja auch interessant, er sprach aus dem brennenden Busch zu Mose. Und damals, einfach Kontext zu geben, Israel war damals versklavt an die damalige Supermacht, nicht USA, sondern Ägypten. Israel war versklavt in Sklaverei und dann sprach Gott zu Mose. Und dann fing er an, 2. Mose 3, und sagte, ich bin der Gott deiner Vorfahren. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Interessant, 2. Mose 3, Vers 6. Und vielleicht hat Mose an diesem Punkt gedacht, ja, das weiß ich. Aber gibt es irgendwie noch ein bisschen mehr. Und dann gehen wir weiter in diesem Kapitel und du siehst, und ich finde das mega, und es ist so, dass die Bibel uns erlaubt, in diese Begegnung mit Gott hineinzugucken, wie Gott die Wolke zur Seite schiebt und nicht mehr nur der Gott meiner Vorfahren und irgendwie schemenhaft weiß ich ja, von wem du sprichst. Aber dass Mose sich in seinem Herzen auf den Weg macht und sagt, ich möchte dich erkennen. Ich möchte dich verstehen. Sag mir, wie du bist. Weißt du, wenn ihr als Ehepaare eure Partner beschreibt, dann sagt ihr ja auch nicht nur 1,60 groß, blonde Haare, that's it. Sondern da fragt euch euer Gegenüber, wie ist sie denn? Wie ist sie denn nun? Ist sie freundlich? Ist sie zornig? Ist sie geduldig? Und dann fangt ihr an, diese Persönlichkeit zu beschreiben, was ihr so liebenswürdig findet an der Person. Das ist nicht die Größe, auch nicht das Gewicht, auch nicht ob es blond oder schwarz oder keine Ahnung, rot, pink, sonst was ist, sondern ihr fangt an, einen Charakter zu beschreiben, eine Persönlichkeit zu beschreiben. Und Mose ging es ganz genauso. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns in den nächsten Wochen auf so eine Entdeckertour machen. Was ist dein Name, fragt Mose. Und damit sagt er, was ist die Bedeutung deines Namens? Er ist ja schön, der Gott meiner Vorfahren. Und du hast viele Wunder getan, aber wer bist du? Wer bist du für mich? Wer ist Jesus für dich? Wer ist dieser Gott für dich in deinem Leben, Tag für Tag, in deinen Höhen und in deinen Tiefen? Wer ist dieser Gott für dich? Was macht dich zu dir? Was macht dich aus? Gott, was macht dich aus? Das bedeutet diese Frage, erzähle mir etwas über deinen Charakter. Und dann sagt Gott, charmant wie er nun mal ist. Er ist charmant, echt. Und nicht so easy, er klatscht es ihm nicht vor die Füße. Ich bin, der ich bin. Aha. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende. Ich bin dynamisch. Ich bin lebendig. Ich bin nicht tot. Ich bin, der ich bin und entdecke mich. Und das bedeutet, wie auch immer Gott ist, er ist es, der dauerhaft und unerschütterlich und verlässlich ist. Er ist der Gott, der eine Treue in seiner Person schon trägt. Wisst ihr, manchmal mit Menschen ist es ja richtig tricky, mit mir bestimmt auch. Keine Worte aus dem Büro. Okay. Auf welchem Fuß erwische ich die Person heute? Kennt ihr solche Menschen? Hallo, kennt ihr, ne? Sonnenscheingesicht, Regengesicht, Erdbebengesicht, nicht Erdbeeren, Erdbeben. So, mal gucken, wie ich dieser Person heute begegne. Gestern ging es ja richtig gut. Mal sehen, wie es heute ist. Gott ist total anders. Gott ist derselbe. Ich bin, der ich bin. Ich bin verlässlich. Ich bin unerschütterlich. Ich gebe und ich bin freiwillig. Ich bin der seiende Gott. Gott ist aus sich selbst heraus. So sagen es die Theologen. Gott ist gegenwärtig und ist da. Und ich meine, egal, welche Situation dich heute Morgen gerade so streift, welcher Bus dich streift in deinem Leben zurzeit. Ich bin, der ich bin. Und ich bin da. Wo du bist, ich bin schon da. Wenn du auf Mount Everest kletterst, ich bin schon da. Wenn du ins Tote Meer gehst, hallo, da bin ich auch schon. Ich bin der Gott des Daseins, der da ist. Das alles bedeutet der Name Jahwe, der Gegenwärtige, der Seiende Gott. Gott erweist sich immer als treu und zuverlässig. Man könnte auch sagen, Gott zeigt sich immer zu unserem Besten. Hallo. Immer zu unserem Besten und immer von seiner Schokoladenseite. Ich meine, er kann sich drehen und wenden, wie er möchte. Er hat nur eine Schokoladenseite, nämlich all over, ganz. Und das bedeutet aber nicht, dass es immer gemäß, naja, dann kann ich ja hier happy, clappy und dann kommt es ja nur so vom Himmel. Nicht immer geht es nach unseren Wünschen und Vorstellungen. Eigentlich sehr selten. Aber solange wir dieses Lied singen, Jesus, dir gehört mein ganzes Herz, bin ich gewiss, dass wir dadurch navigieren können. Und deshalb, wir sehen hier von der Schöpfung an, erstmal bis zu Mose, wir sehen, es findet eine Entwicklung statt, wie in unserem Leben. Ist ja auch nicht so, wir bekehren uns, also wir geben Jesus unser Leben und schwupp, ach, jetzt weiß ich alles und ich kann alles, sondern wir entwickeln uns. Und auch hier sehen wir das mit diesen Männern und Frauen Gottes. Gott zeigt sich und offenbart sich in Entwicklung. Er offenbart sein Wesen, seine Nähe, seine Heiligkeit. Und dann sehen wir Jesus. Jesus sagt in Johannes 17, ich biege ein, ich habe deinen Namen diesen Menschen offenbart. Jesus kam, Gott kommt vom Berg herab. Jesus kam zu uns. Niemand muss mehr auf den Berg steigen, in dem Sinne, Gott kam in Christus zu uns. Und dann Vers 26, ich habe ihn deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Und das ist so krass, weil das ist das, was unser Leben ausmacht. Ihn zu erkennen und in dieser Offenbarung dessen zu leben, was er uns zeigt. Und was dann in uns lebt. Und wortwörtlich heißt es, ich habe ihnen deinen Charakter genau erklärt. Das ist das, was Jesus hier in seinen letzten Worten zu seinen Jüngern redet. Ich habe ihnen genau deinen Charakter erklärt. Nicht das, was du alles kannst, nicht das, was du alles an Segen bist und tust, sondern wer du bist. Vater, ich habe dir ein Gesicht gegeben auf der Erde. Ich habe gezeigt, wie Gott, wie mein Vater im Himmel ist, indem ich zum Beispiel gesagt habe, die Ich-Bin-Worte von Jesus, ich bin das Brot, ich bin dein Leben, ich bin dein Weg und ich bin die Wahrheit. Theologen sagen, Jesus ist die Grundlage für alles, was wir über Gott für wahr halten. Ich sage es nochmal, Jesus ist die Grundlage für alles, was wir über Gott für wahr halten. Das heißt, es gibt keinerlei Diskrepanzen zwischen dem Gott des alten Bundes und zwischen dem neuen Bund. Es gibt keine Diskrepanz, sondern Gott hat erfüllt. Jesus hat erfüllt. Jesus hat uns den Vater gezeigt und er nimmt uns an die Hand und führt uns auf den Berg. Und ich möchte zum Abschluss euch ganz kurz, weil es so gut das Ganze visualisiert, was so geglaubt wird in unserer Gesellschaft. Wir haben ich habe es nur abfotografiert, ist nicht besonders von der Qualität, verzeiht mir. Wir haben diesen Polytheismus und er heißt, es gibt ganz, ganz viele Götter, die alle verschiedene Aufgaben haben. Dann gibt es den Gott für die Berge und für die Täler und für den Wald und für die Wiesen und den Gott der was auch immer. Und die sind so alle auf einer, mehr oder weniger auf einer Ebene, viel Götterei. Es gibt halt einfach viele Götter. Dann gibt es den Universalismus. Und der ist sehr bekannt in unserer Hemisphäre. Und es gibt einen Gott, egal wie der genannt wird, ob Judentum, Islam, Christentum, alles in einen Sack rein, alles rein, Buddhismus, Hinduismus. Es gibt den einen Gott und im Endeffekt führen alle Wege nach Rom. So, das nennt man Universalismus und der ist sehr, sehr verbreitet. Ja, wir glauben ja alle an einen Gott. Ja, aber wie ist denn dein Gott? Und deshalb ist das so charmant. Gott hat einen Namen. Dann drittens, was ich bei Christen auch oft sehe, Monotheismus. Wir sagen, es gibt viele falsche Götter und es gibt diesen einen Weg, Jesus. Und bitte orientiert uns, jetzt kommt nämlich die nächste Folie, an dem ganz linken Zacken, wo Gott drüber steht. Und jetzt kommen wir zu der biblischen Sichtweise. Jahwe ist in Christus vom Berg herabgekommen und zu uns Menschen gekommen. Und das andere müssen wir irgendwann ausführen. Es gibt Mächte und Gewalten in dieser Welt. Es gibt Mächte und Gewalten, Epheser 3, Vers 10, es gibt Mächte und Gewalten. Und deshalb, wenn wir sagen über Islam oder verschiedene Geister, ich meine, es gibt eine geistliche Welt, über die Christus schon triumphiert hat, ein ganz anderes Thema. Nur, das ist die Sichtweise, über die wir sprechen. Gott ist vom Berg herabgekommen in Christus und hat sich selbst ein Gesicht gegeben. Und über diesen Gott reden wir. Und ich möchte dich einladen, zu Anfang heute Morgen, zu Anfang dieser Serie, vielleicht wieder neu nach Gott zu rufen. vielleicht dich wieder neu einzulassen, vielleicht auch das erste Mal dich einzulassen heute Morgen. Was ist, wenn das stimmt? Was ist, wenn das stimmt? Dass es einen Gott gibt, für den ich nicht arbeite und mir den Weg frei diene, sondern der in meinem Leben wirksam wird mit Gnade und Vergebung, Treue und Verlässlichkeit. Und das Ganze tut, weil er mich liebt. Was geschieht, wenn ich mich darauf einlasse? Und für uns alte Hasen, wir schon so lange dabei sind, manchmal verschwimmt unser Fokus. Und auch dich lade ich ein, nicht, dass du dich neu bekehrst und irgendwie doch schon, dass wir den Blick neu schärfen, wie beim Fokus, wie bei der Kamera. Manchmal müssen wir den Autofokus, den Autopiloten neu justieren. Und diese nächsten Wochen können Wochen sein, in denen du genau das erlebst in deinem Leben. Dass Gott in Jesus neu in dein Leben kommt und dir Seiten aufschlägt. Redet durch den Heiligen Geist zu dir. Und so bin ich auch noch. So bin ich und noch so viel mehr. Das habe ich und noch so viel mehr. Und der bin ich für dich. Und ich möchte, dass du mich entdeckst. Und ich lade euch ein auf diese Entdeckertour. Vielleicht, nicht vielleicht, sondern ich lade euch ein, aufzustehen. Und dass wir gemeinsam beten. Und wenn du in einer Krise bist, Gott ist da. Der Sein, der ich bin, der ich bin, der ich bin. Bin der Gott an deiner Seite. Bin der Gott, der da ist für dich. Jesus, wir strecken uns aus zu dir an diesem Morgen. Und wir sagen mein ganzes Herz, wie wir es vorhin gesungen haben. Unser ganzes Herz. Wir richten uns aus mit unserem ganzen Herzen zu dir und danken dir für das, wer du bist. Dass du der Gott bist an unserer Seite, der Gott des Sehens, wir haben es auch gesungen. Ein Gott, der mich sieht, der um mich weiß, um meine Schwachheit, um meine Problematik, um meine Herausforderung, um meine gesundheitlichen Dinge, du weißt es alles. Und vertrauensvoll legen wir unser Leben in deine Hände und sagen, dass wir dir vertrauen und bitten dich, dass du dich uns zeigst. Wir beten das Gebet von Mose, lass uns deine Herrlichkeit sehen. All das, was dich ausmacht, all das, was dich so herrlich macht, so hochrangig, hochgestellt, außerordentlich, kaum zu beschreiben. Lass uns das sehen mit unseren Augen. Lass uns das greifen mit unseren Augen des Herzens, wer du bist. Und ich bete, dass wenn Menschen durch die Krisen auch gerade durchgehen, dass sie genau das erleben. Du bist der Gott des Seins. Du bist da. Du hast dich nicht verkrümelt in einer Wolke auf dem Berg, sondern du bist runtergekommen zu mir und bist jetzt da. Und bist für mich da. Und möchtest hineinsprechen, ermutigen, ermahnen, trösten, manchmal auch erklären, mir Gewissheit schenken, ich gehöre zu dir. So gut bist du. Und eine letzte Frage, wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, hast noch nie erlebt, dass Jesus deine Sünde getragen hat. Er ist derjenige, der hier war und es dir möglich gemacht hat. Er sagt, ich bin die Tür, durch diese Tür nach Hause zu kommen. Wenn du heute Morgen sagst, ich möchte nach Hause kommen, möchte ankommen, möchte diesen Gott kennenlernen, könntest du mir kurz deine Hand zeigen und dann möchte ich gerne für dich beten. Wenn das deine Entscheidung heute Morgen ist, Gott zu kennen, Gott kennenzulernen. Dankeschön. Dankeschön. Jesus, wir danken dir. Du hast immer nächste Schritte. Und danke für diese nächsten Schritte im Leben derer, die ihre Hand gehoben haben. Danke für Begegnung mit dir. Danke, dass du vergibst, dass du immer wieder neue Möglichkeiten auch schenkst. Danke für einen neuen Anfang. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.